Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen und schön, dass ihr da seid hier beim Erntedankgottesdienst. Schön, dass der Raum so toll gefüllt ist. Am Anfang noch eine kleine Vorbemerkung, die besonders an die Kinder geht. Wenn das, was ich erzähle, vielleicht euch etwas langweilig wird, dann haben wir dort vorne an der Säule noch einen Tisch. Da sind ein paar Bilder zum Ausmalen, ein paar schöne Karten zum Ausmalen. Da ist auch was zu naschen da. Dort dürft ihr gerne einfach hingehen und euch was nehmen. Ich hoffe, dass die Älteren mir zuhören können und das nicht brauchen. Erntedank. Erntedank, das ist ein großes Freudenfest. Und ja, ich denke, das hat man auch gemerkt, die Lieder sind doch eher relativ freudig, stimmungsvoll. Es ist ein großes Fest mit Freude und Dank darüber, ja, über das, was geerntet wurde, das, was wir hier sehen. Und damit eigentlich prinzipiell auch ursprünglich der Gedanke, ein Dank dafür, dass die Versorgung im nächsten Jahr auch gesichert ist. Na, die Vorräte sind da, es ist wieder Saatgut da für die nächste Aussaat, dass man auch im nächsten Jahr wieder was ernten kann. Zugegeben, für uns ist das heute vielleicht nicht mehr ganz so greifbar. Wir sind jetzt nicht, das ja, sind keine Bauern, die jetzt jedes Jahr aufs Feld gehen und dort sich ihr Essen selber anbauen. Wir dürfen in den Supermarkt gehen und haben dort jede Menge Auswahl von Leuten, die sich darum kümmern. Aber in der Landwirtschaft ist das doch ein sehr bedeutsames Fest oder in Kulturen, wo die Landwirtschaft auch noch ganz persönlich eine große Rolle spielt, zu wissen, ja, die Versorgung ist gesichert, das Essen ist da, eine Zukunft ist da, weil wir im nächsten Jahr wieder aussehen können. Für uns ist das vielleicht eher sichtbar, so wie wir es jetzt auch hier sehen, in den Erträgen unserer Gärten, das, was wir so im Garten herangezüchtet haben, was wir dort ernten durften. Und man muss ja schon sagen, das sieht sehr reichhaltig aus hier. Auch nochmal einen schönen Dank an die, die sich um die Deko hier gekümmert haben. Also das ist schon beeindruckend und ja, sehr schön. Da kann man sich wirklich freuen, wenn man das so sieht. Genau, da kann man auch nochmal einen Applaus geben. Wenn man das so sieht, dann kann man doch wirklich sagen, ja, das Leben ist gut, mir geht es gut, wir sind gut versorgt, ich muss mir keine Sorgen machen um das, was ich morgen oder übermorgen oder im nächsten Monat essen werde. Ich habe ein Dach über dem Kopf vielleicht, ich bin rundum gut versorgt, mir geht es gut. Ich kann wirklich dankbar sein. Und dann ist doch gerade so ein Erntedankgottesdienst der richtige Zeitpunkt, um mal Danke zu sagen. Und wir als Christen, wir sagen Gott dafür Danke. Und warum? Ja, ganz einfach. Ich möchte euch zwei Verse aus der Bibel vorlesen. Da steht zum Beispiel im Jakobusbrief, irrt euch nicht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Oder in der Bergpredigt sagt Jesus, denn er, und damit meint er auch Gott, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also alles Gute, was wir sehen, alles Gute, was wir erleben in unserem Leben, all das kommt von Gott, von niemand anderem. Er gibt alles Gute, auch wenn du ihm vielleicht nicht glaubst oder ihn nicht gut kennst, auch wenn du ihn vielleicht bewusst abgelehnt hast, Gott schenkt trotzdem alles Gute in deinem Leben. Und deswegen sag ihm doch mal Danke dafür. Und ja, wenn nicht zum Erntegottesdienst, wann dann? Also das ist doch die beste Möglichkeit, der geeignete Zeitpunkt, um Gott einmal Danke zu sagen für all das Gute in deinem Leben, für alles, worüber du dich freust. Es kann aber auch sein, du bist gerade nicht so in einer Freudenstimmung und Dankesstimmung. Und auch das kann gut möglich sein. Vielleicht hast du gerade persönliche Schwierigkeiten, Schicksalsschläge erlebt, eine schwere Krankheit, die dich bedrückt, ganz akut gekommen, oder vielleicht schon lange Jahre, vielleicht der Verlust des Jobs und damit der beruflichen und finanziellen Sicherheit, vielleicht der Zerbruch einer guten Beziehung, einer guten Freundschaft, einer Ehe vielleicht, eine Beziehung, die dich lange Jahre mit geprägt hat und die jetzt auf einmal kaputt ist und nicht mehr besteht. Auch das kann einen ganz schön niederdrücken. Oder der Tod eines lieben Menschen. Vielleicht sind es auch nicht so sehr die persönlichen Schicksalsschläge, die du gerade erlebt hast, aber so, ja, die generellen Umstände, die uns umgeben. Auch da gibt's einiges, wo man sagt, ja, so zum Freuen ist das nicht. Wenn wir in Richtung Ukraine schauen, da gibt's nach wie vor einen Krieg, jetzt seit anderthalb Jahren schon. Und so wirklich Aussicht auf Frieden, ja, kann man sich im Moment irgendwie nicht vorstellen. Es ist mittlerweile schon fast ein bisschen zur Gewohnheit geworden, dass da eben Krieg ist. Aber eigentlich furchtbar, was dort passiert, wie viele unschuldige Menschen da leiden müssen. Wir erleben es vielleicht auch durch Flüchtlinge, denen wir begegnen, Ukrainer, die hier bei uns sind und vor dem Krieg geflohen sind. Vielleicht beschäftigen dich Sorgen der Wirtschaft. Auch da hat man das Gefühl, in den Nachrichten kommen immer bloß Beschwerden und Sorgen und schlechte Aussichten. Zu wenig Fachkräfte, zu wenig Aufträge, alles zu teuer geworden. Man sagt, wir haben eine Energiekrise. Die Energie wird immer teurer und immer knapper. Man sieht es an den Benzinpreisen, an den Strompreisen, die steigen immer weiter. Wir haben eine Klimakrise, wird gesagt. Und wenn man sich das Wetter im September anschaut, der wärmste September seit Aufzeichnung, gefühlt hat es 3 Tage geregnet. Wenn ich in unseren Garten schaue, ist alles braun wie im Hochsommer. Also ja, ist vielleicht auch was dran. Und dann fragt man sich zu Recht, kann man in so einer Situation dankbar sein? Trotz dieser schwierigen Umstände, die uns umgeben, trotz persönlicher Krisen, die dich getroffen haben, geht das, Dankbarkeit trotz Krisen? Ich habe den Gottesdienst mal so überschrieben. Kann das sein? Dankbarkeit trotz Krisen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich kann es gut verstehen, wenn du im Moment in so einer Situation nicht dankbar sein kannst. In meiner Situation dankbar zu sein, kaum vorstellbar. Und trotzdem möchte ich dich heute herausfordern. Und es ist auch wirklich herausfordernd, aber ich möchte dir sagen, es ist möglich, dankbar zu sein, trotz Krisen. Aber wie soll das gehen? Warum kann das überhaupt möglich sein? Also kann das möglich sein, Dankbarkeit, auch wenn es mir nicht gut geht, auch wenn ich bedrückt bin? Gott sagt uns in der Bibel an mehreren Stellen, fordert uns Christen mehrfach dazu auf, dankbar zu sein. Danke zu sagen in jeder Situation, zu jeder Zeit, also auch in den schweren Situationen. Deswegen bin ich erstmal prinzipiell überzeugt davon, dass das gehen muss und gehen wird. Aber wie? Ich bin jetzt auch kein Lebensberater, der jetzt den einen 5-Punkte-Plan hat für mehr Dankbarkeit im Leben. Und wenn du das tust, dann wird alles gut und schön und Krisen sind kein Problem mehr und das Leben ist wunderbar und einfach. Das kann ich dir auch nicht anbieten. Das würde ich auch behaupten, jeder, der so etwas anbietet, der lügt. Denn es ist doch so, Krisen treffen uns immer wieder im Leben und in vielen Fällen auch nicht verschuldet. Also wir können nicht gar nicht so viel dafür. Es sind die Umstände, es sind äußere Einflüsse, die uns da betreffen. Und so eine Krise, die kann mein Leben ganz schön durchschütteln. Die rüttelt vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger, aber doch immer wieder rüttelt sie an unserem Lebensfundament. Stellen es auf die Probe, auf den Prüfstand. Was hält wirklich? Ist das, worauf ich mein Leben so gebaut habe? Das, worauf ich mich so verlasse, ist das wirklich tragbar, tragend? Und es stellen sich dann Fragen in solchen Situationen. Was hält mich wirklich? Was erwarte ich eigentlich vom Leben? Welche Hoffnung habe ich? Und zerbricht vielleicht meine Hoffnung, wenn ich krank werde oder wenn Dinge schief gehen? Auf welche Überzeugungen baue ich mein Leben und wie setze ich meine Prioritäten? Das sind alles Fragen, die damit zusammenhängen. Ich denke also, es kommt darauf an, auf welches Fundament ich mein Leben baue. Danach entscheidet sich auch, wie ich vielleicht mit Krisen umgehe, ob ich dankbar sein kann, ob ich überhaupt im Leben Halt habe oder ob ich von jeder kleinen Situation hin und her geschüttelt werde. Und das Gute ist, ich kann dir auch sagen, welches Fundament dich halten wird. Ich kann dir sagen, was eine feste, eine gute und eine unerschütterliche Grundlage für dein Leben ist, die es zuverlässigen Halt gibt, auch in Krisen. Das kann ich dir sagen. Ich spreche hier von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Von Gott. Und ich will dir heute drei Gründe sagen, warum das so ist. Der erste Grund ist, Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir und er hat es dir schon bewiesen. Ich möchte euch das dann noch etwas näher erläutern. Der zweite Punkt, warum es gut ist, sich auf Gott zu verlassen und warum er einen festen Halt gibt, ist, Gott schenkt dir eine Hoffnung für die Zukunft. Eine Hoffnung, die tragbar ist, die hält und die besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und das dritte ist, viele Menschen vor dir haben das schon erlebt, dass es hält. Du bist nicht der Erste, der das ausprobieren muss, sondern es gibt viele, die das schon erlebt haben und es bezeugen können. Ich möchte euch die drei Punkte etwas näher erklären, was ich damit meine und warum ich das euch so sage. Der erste Punkt. Gott meint es gut mit dir. Und ich denke, das können wir heute zum Erntedankgottesdienst ganz plastisch hier vor Augen sehen, wenn wir sehen, was wir hier alles haben, wie reichlich alles vorhanden ist, dann ist das doch wunderbar, wie Gott uns hier beschenkt hat. Und noch viel mehr, er hat überhaupt erst einmal diese Welt geschaffen mit all ihrer Schönheit, mit all ihrer Vielfalt, alles, was wir sehen können und auch das, was wir nicht sehen können. All das hat Gott geschaffen. Er hat den Kreislauf von Saat und Ernte, von Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht festgelegt, dem wir uns orientieren können, der einen Lebensrhythmus vorgibt. Er ist der Geber aller guten Dinge, das hatte ich vorhin schon gelesen. Gott ist der, der alles Gute gibt. Und er hat uns Menschen, dich und mich, in diese wunderbare Welt gestellt. Und zwar nicht nur, damit wir hier ein schönes Leben haben und das Ganze genießen können, was er uns schenkt, sondern auch, weil er eine Beziehung mit uns haben möchte, ein Gegenüber in uns haben möchte und uns teilhaben lassen möchte an seinem Reichtum, an seinem Leben, an seiner Schönheit. Das ist herrlich, das ist wunderschön. Aber es gibt hier auch ein kleines Problem. Also eigentlich eher ein großes Problem. Du und ich, wir alle hier, wir passen eigentlich nicht mehr wirklich zu Gott. Das war nicht immer so. Am Anfang hatte Gott mit den Menschen eine ganz enge Beziehung, hat mit ihnen geredet von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, wer von euch das mal gemacht hat und Gott ganz persönlich, plastisch begegnet ist. Das geht gar nicht mehr, weil wir Menschen Gott nicht vertraut haben, ihm nicht vertraut haben, dass es gut mit uns meint. Gott hat dem Menschen einen herrlichen Garten gegeben, Vielfalt, wo er sich bedienen kann. Er hat ihm gesagt, du kannst alles essen, außer einen Baum, von dem möchte ich, dass ihr nicht esst, weil dann werdet ihr sterben. Tja, Und der Mensch durfte sich entscheiden. Vertraut er Gott, dass es Gott trotzdem gut meint, dass er ihm nichts vorenthält, dass es gut ist, dass Gott das sagt, ess davon nicht, oder misstraut er Gott und sagt, der enthält mir irgendwas vor, wer weiß, ob der recht hat, dass ich mache das, was ich denke. Und so geht es uns heute an vielen Stellen. Wir tun das, was wir denken, was richtig ist. Wir wollen uns von Gott nichts vorschreiben lassen, tun nicht das, was Gott will. Die Bibel nennt dieses Problem Sünde. Und dieses Problem steht ziemlich unlösbar zwischen uns und Gott. Denn sobald wir etwas getan haben, was nicht von Gottes oder von einem Vertrauen zu Gott zeugt, etwas getan haben, was nicht nach Gottes Willen ist, dann besteht dieses Problem. Und das lässt sich nicht einfach so wegtun für uns Menschen. Weil es passiert immer wieder, dass wir vielleicht stehlen, dass wir vielleicht lügen, dass wir vielleicht schlecht über jemanden denken. Wer von uns kann sagen, dass er das noch nie getan hat? Aber auch hier dürfen wir wieder sehen, wie gut Gott es mit uns meint. Denn er selber kümmert sich darum, dass dieses Problem aus dem Weg geschafft wird. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er sich selbst darum kümmert, indem er in Jesus Christus Mensch wird und das Leben lebt, wie wir es hätten leben sollen, nämlich im vollen Vertrauen auf Gott, das tun, was er sagt. Und am Ende stirbt Jesus Christus für uns, indem er und nimmt so die Strafe auf sich, übernimmt sozusagen die Strafe, die wir verdient hätten. Die Bibel schreibt das in einem Vers, Johannes 3, Vers 16, den kann man sich gut merken. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott dich geliebt. Er meint es so gut mit dir. Und deshalb kannst du ihm vertrauen, weil er dir Gutes möchte. Und wer ihm vertraut, für den hat er eine wunderbare Hoffnung bereit. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch erzählen und darstellen will. Eine gute Zukunftshoffnung zu haben. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, eine zuverlässige Hoffnung zu haben. Wenn man sich so die gesellschaftlichen Entwicklungen, die klimatischen Entwicklungen, die wirtschaftlichen Entwicklungen so anschaut, ich frage mich da schon manchmal, wo wird das alles enden? Wie soll das alles noch werden? Was wird passieren? Da kann man schon manchmal etwas verzweifeln. Ja, ich bin noch relativ jung. Wenn man sich fragt, in 40 Jahren, das ist auch nicht viel, dann bin ich 70 Jahre alt, fast, etwas mehr. Aber ich denke, es gibt einige, die 70 Jahre alt sind, da steht man schon auch noch ein bisschen im Leben. Wie wird da die Welt aussehen? Gibt es Hochrechnungen, dass dann das Rentensystem nicht mehr funktioniert? Gibt es Hochrechnungen, dass dann Klimakatastrophen uns bedrohen, dass ein Großteil der Welt oder ein ganzer Teil der Welt untergeht, dass Flüchtlingsströme nach Europa ziehen, weil es den Leuten an anderen Orten zu heiß wird? Ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber man kann sich schon vorstellen, das wird herausfordernd. Wie soll das gehen? Wie soll das werden? Und wenn ich dann keine Hoffnung habe, die mich wirklich trägt, dann ist es doch zum Verzweifeln. Aber Gott schenkt uns eine zuverlässige Hoffnung. Eine Hoffnung, die auch mehr enthält als bloß eine Hoffnung in diesem Leben. Es ist eine Hoffnung, die über das Leben hinausgeht, über das, was wir hier sehen und erleben. Gott schenkt uns eine Hoffnung auf ein ewiges Leben in seiner Gegenwart. In der Gegenwart von Gott, von Liebe, von Leben pur. Wie gut muss das sein? Die Bibel gibt uns so einen kleinen Eindruck davon, wie das sein wird. Das möchte ich euch mal vorlesen. Da kann man schon ein bisschen, ja, träumen, wenn man das so liest. Es steht in der Buch Offenbarung, Kapitel 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also wunderschön. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Es wird etwas Neues, etwas Wunderbares geben, wo uns die ganzen Leiden nicht mehr betreffen, wo es kein Schmerz, keine Krankheit mehr gibt, keine Trauer, wo es Trost gibt, wo es Leben gibt. Wie gut das ist und wie sehr ich mich darauf freue, diese Hoffnung zu haben. Und Gott schenkt uns diese Hoffnung. Deswegen dürfen wir auf ihn bauen. Wir wollen jetzt erstmal ein Lied singen, das davon singt. Herr, du gibst uns Hoffnung. Du änderst unser Leben. Denn so eine Hoffnung, die ändert alles. Das Lied 491 dürft ihr mit aufschlagen und mitsingen, wenn ihr es kennt. Lied 491, Herr, du gibst uns Hoffnung.
Hoffnung, du änderst unser Leben. Großes wird groß, Kleines wird klein. Du willst uns gestalten, uns Geist und Leben geben. Herr, wir brauchen dich, du lässt uns nicht allein.
Noch eine kleine und wichtige Zwischenbemerkung zu dem Thema der Hoffnung. Gott verspricht uns eigentlich an keiner Stelle der Bibel wirklich, dass es keine Probleme mehr geben wird, wenn wir ihm vertrauen und mit ihm leben. Also, dass dann auf einmal alles gut ist und es den Christen immer gut geht und es keine Probleme mehr gibt. Das stimmt einfach nicht. Das verspricht er uns auch nicht. Auch wir als Christen, als Menschen, die Gott vertrauen und mit ihm leben, sind wir betroffen von Krankheit, von finanziellen Problemen und Nöten, von dem Tod. Das geht nicht an uns vorbei. Aber wir dürfen wissen, dieses Leben ist eben nicht alles. Das Beste kommt noch. Das, was wir hier erleben, fällt eigentlich nicht ins Gewicht gegenüber dem, was wir noch erwarten dürfen. Es ist jetzt aber auch nicht so, und der Gedanke kann vielleicht aufkommen, dass Gott uns hier in dieser Welt, in diesem Leben allein mit unseren Problemen überlässt, auf die Zukunft vertröstet nach dem Motto, ja, ja, da kommt noch alles Gute und jetzt schau mal, dass du es bis dahin schaffst. Das ist auch nicht so. Es ist auch kein billiges Vertrösten auf irgendwas, was vielleicht noch kommt. Nein, Gott will uns auch hier und jetzt Trost spenden, will uns Mut geben, will uns Kraft geben. Er fühlt mit uns, er hat Mitleid und Erbarmen mit uns, er sieht uns. So wie es die Jahreslosung uns sagt in diesem Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Erfahrung, die Menschen gemacht haben, die das Gefühl hatten, ja, mir geht's schlecht, ich bin in einer Situation. Kriegt Gott das überhaupt mit? Und am Ende feststellen, ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Oder der König David hat es in einem Lied, einem Psalm, so mal in Worte gefasst, der Psalm 56, Vers 9. Du zählst, wie oft ich fliehen muss und sammelst meine Tränen in deinen Krug. Steht das nicht alles in deinem Buch? Also mit meinen Worten, Gott entgeht keine unserer Nöte. Er sieht jede Träne, die wir weinen. Er sieht jede Not, die wir haben. Und er kümmert sich darum. Es wird alles registriert. Er führt Buch darüber, über jede Träne. Und wir haben es schon gelesen, er wird jede Träne abwischen. Das hatten wir vorhin gelesen. Also es wird gut werden. Das ist auch das, was der Liederschreiber David dann auch so erlebt. Denn am Ende dieses Liedes kann er es konkret erfahren. Das Lied endet damit, dass er Gott für die Rettung aus der Not dankt und ihn dafür lobt. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon am dritten Punkt angekommen. Schon viele haben es erlebt, dass Gott zuverlässig und treu ist, dass es trägt, wenn wir ihm vertrauen, dass wir auf dieses Vertrauen, auf diesen Gott wirklich unser Leben bauen können. Da gibt es einen jungen Mann, Josef heißt er. Er hat 10 ältere Brüder, große Familie, birgt immer auch Herausforderungen. Er ist der Lieblingssohn seines Vaters und wird deutlich bevorzugt behandelt. Das ist meistens nicht gut für den Familienfrieden. Dann kommt es noch dazu, dass er seiner Familie davon berichtet, er habe geträumt, seine Brüder, sogar seine Eltern würden sich vor ihm verneigen. Damit macht man sich nicht unbedingt beliebt. Und ja, Es kommt, wie es kommen muss. Seine Brüder haben es satt mit ihm. Und bei passender Gelegenheit wollen sie ihn loswerden. Die kommt, als sie auf dem Feld die Schafe hüten und ihr Bruder Josef nach dem Rechten schauen soll und dort alleine zu ihnen kommt. Sie packen ihn. Der größte Bruder kann gerade so noch verhindern, dass er gleich umgebracht wird. Und sie verkaufen ihn kurzerhand an den nächstbesten Sklavenhändler und erzählen dem Vater, ein wildes Tier hätte ihn gerissen. Er ist gestorben, sie haben bloß noch sein Gewand gefunden. Und der junge Mann wird nach Ägypten verkauft, kommt in das Haus eines hohen Beamten. Auf einmal Sklave, vom Lieblingssohn zum Sklave. Nicht die schönste Biografie. Doch er vertraut Gott und bemüht sich darum, das zu tun, was Gott möchte. Und Gott schenkt ihm Gelingen in seinem Tun. Er steigt in der Hierarchie auf, er wird, weil Gott ihm Gelingen schenkt bei allem Tun, wird er verantwortlich für den ganzen Haushalt. Und dann kommt er unschuldig ins Gefängnis, wegen falscher Anschuldigungen. Die Frau seines Herrn hat ein Auge auf ihn geworfen, möchte ihn verführen, und Josef macht nicht mit, weil es nicht Gottes Willen entspricht. Aus Frust darüber sagt die Frau ihrem Mann, Josef hätte versucht, sie zu vergewaltigen, und schwupp landet er im Gefängnis. Wieder ganz unten. Unschuldig. Und trotzdem ist Gott wieder mit ihm und er hält an Gott fest und es geht wieder bergauf. Ich kürze es etwas ab. Am Ende der Geschichte wird er der mächtigste Beamte Ägyptens, ist dafür verantwortlich, dass es Ägypten wirtschaftlich gut geht, dass eine langanhaltende Hungersnot nicht zum Untergang führt, sondern Ägypten und die umliegenden Völker erhält. Der kann am Ende sagen, Gott hat alles gut gemacht. Er hat ihm vertraut und hat es erlebt, wie tragfähig der Glaube und das Vertrauen an Gott ist, auch wenn es durch die Tiefpunkte geht. Da gab es einen anderen Mann, Hiob hieß er. Angesehen war er, unglaublich reich, eine große, intakte Familie und tief gottesfürchtig. Das ist so ein Mann, mit dem man gerne zusammen war, zu dem man aufgeschaut hat. Und dann bricht das Unglück über ihn herein. Innerhalb weniger Stunden erhält er Nachricht, dass sein gesamter Besitz verloren gegangen ist durch Gewalt, durch Raub. Er erhält Nachricht, dass alle seine Kinder gestorben sind durch ein Unglück. Daher kommt der Ausdruck Hiobs Botschaft. Und als ob das alles noch nicht reicht, wird er am Ende auch noch kurze Zeit später schwer krank. Nicht tödlich, aber unglaublich quälend. Mit unglaublich quälenden Beschwerden. Und trotzdem hält er an seinem Gottvertrauen fest. Natürlich, er fragt sich schon, was soll das? Er klagt Gott an. Warum passiert mir das? Das habe ich nicht verdient. Warum ist das so? Er fragt nach den Gründen, er klagt Gott an. Wem würde es nicht so gehen in so einer Situation? Und trotzdem kann er auch sagen, das möchte ich euch ganz kurz vorlesen, ungefähr in der Mitte des Berichts über Hiob. Hiob Kapitel 19, Vers 25. Das sagt dieser Mensch, der so tief am Boden ist, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich schauen, dann sehen ihn meine Augen, aber nicht als Fremden. Also dieser Mann, der so tief unten ist, der, also wirklich in der Situation ist, wo man eigentlich kaum noch weiterleben möchte, hat diese Zuversicht oder hält sich an dieser Zuversicht fest. Ich weiß, mein Erlöser, Gott lebt. Und ich werde ihn sehen. und auch nicht als einen Fremden, mit dem ich nichts zu tun haben will und der mich nicht kennt, sondern, das sage ich jetzt dazu, sondern als einen Freund, als einen guten Bekannten, als einen, den ich vertrauen darf. Und am Ende des Berichtes über Hiob, über diesen Mann, der so viel durchmacht, steht eine überwältigende Gottesbegegnung und die Wiederherstellung von Gesundheit, von Familie und von Besitz. Und auch hier ist ein Mann, der erlebt hat, ja, es hält auf Gott zu vertrauen und es lohnt sich. Und da haben wir den König David, von dem wir schon vorhin das Lied gehört haben oder aus diesem Psalm gehört haben, der im Vertrauen auf Gott unglaubliche Dinge erlebt hat, als Hirtenjunge gegen einen Riesen gewonnen hat, der militärisch gut ausgebildet war, der aber auch viel Not in seinem Leben erlebt hat, der einen großen Teil seines Lebens auf der Flucht verbracht hat vor seinen Feinden und viele kriegerische Konflikte erlebt hat. Und in vielen Liedern, man nennt sie Psalmen in der Bibel, beklagt er seine Not vor Gott. Beklagt er sich darüber, dass er auf der Flucht ist, dass seine Feinde scheinbar ein gutes Leben haben und es ihm schlecht geht. Aber immer wieder lesen wir auch am Ende dieser Lieder, dass er Gott lobt, dass Gott mit ihm war, dass Gott ihn gerettet hat, dass Gott ihn getragen hat und dass er an diesem Vertrauen und an diesem Gott festhält. Drei Männer, von denen die Bibel uns berichtet, dass sie ihr Leben ganz auf Gott gebaut haben und es erlebt haben, dass dieses Fundament trägt, dass dieses Vertrauen auf Gott trägt. Sie konnten Gott loben und ihm danken. Und sie wussten, das Beste wird noch kommen. Falls du jetzt findest, gut, das ist jetzt alles schon ziemlich lange her, diese Erlebnisse, das ja, ist mir jetzt alles ein bisschen nicht aktuell genug, dann frag doch mal uns Christen, die wir hier sind, nach unseren Erlebnissen mit Gott, was wir erlebt haben mit Gott, unsere Erfahrungen, zum Beispiel die, die dich eingeladen haben, was sie schon mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns kann dir das bestätigen, dass es sich lohnt, auf Gott zu bauen, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen. Und deshalb Dankbarkeit, trotz Krisen, ja, nein, vielleicht. Es ist keine Frage der richtigen, positiven Lebenseinstellung, die man einfach mal so einnehmen kann, die man sich vielleicht antrainieren kann. Es ist eine Frage des richtigen Lebensfundamentes, der richtigen Grundlage. Und wenn ich sehe, dass Gott es gut mit mir meint, dass er mir das sogar dadurch beweist, dass er sein Leben für mich gibt, dass er für mich stirbt, wenn ich diese Hoffnung habe, die Gott mir schenkt, die mehr beinhaltet als dieses Leben, die weitergeht. Und wenn ich erlebt habe, dass es trägt, dass es hält, diese Hoffnung, dann bin ich überzeugt, dann kann ich auch in jeder Situation meines Lebens dankbar sein, auch in den schweren. Ja, das fällt nicht immer leicht. Und ja, auch das muss geübt und trainiert werden. Aber es geht. Und es beginnt mit meiner, es beginnt mit deiner Entscheidung, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben, dem, was er uns durch die Bibel sagt. Das ist das, was wir in der Hand haben, was Gott uns sagt. Das ist das, was wir fest in der Hand haben und über Gott wissen dürfen. Und der erste Schritt dazu ist das Gebet mit Gott, mit ihm zu reden darüber. Der erste Schritt ist zu bekennen, ja, Gott, ich habe dir bisher nicht vertraut. Ich habe nicht das getan, was du gerne möchtest. Ich habe nicht das getan, was du für uns Menschen vorgesehen hast. Und ja, deshalb stehe ich schuldig vor dir. Deswegen passen wir eigentlich nicht zusammen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, ihn um Vergebung zu bitten. Dass er diese Sünde, die zwischen uns steht, ausräumt. Und das Gute ist, er hat bereits dafür gesorgt, dass es möglich ist. Wir hatten das vorhin schon gehört. Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat damit diese Schuld weggeräumt. Hat das möglich gemacht. Und wenn du ihm vertraust und das annimmst, ihn um die Vergebung bittest und das annimmst, ja, Gott, du hast das schon getan. Ich darf das annehmen als ein Geschenk. Und wenn du ihm die Führung über dein Leben gibst und sagst, Gott, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte tun, was du sagst, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Dies ist der erste, oder das sind die ersten Schritte, die du gehen musst, um auf Gott zu vertrauen, um ihm zu glauben und um diese Hoffnung zu erleben, von der wir geredet haben. Wenn du diesen ersten Schritt heute gehen möchtest, dann komm nach dem Gottesdienst, nach der Predigt gerne auf mich zu oder auf einen Christen deines Vertrauens und dann können wir das miteinander besprechen. Dann kann ich dir das nochmal in Ruhe erklären oder ein Christ, mit dem du gerne darüber reden möchtest. Wir können zusammen beten mit dir. Du kannst diesen ersten Schritt mit Gott gehen. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Und wenn du diesen Schritt vielleicht schon gegangen bist und diese Entscheidung getroffen hast, Gott zu vertrauen und mit ihm lebst, dann will ich dich ganz neu dazu ermutigen, Gott zu vertrauen und ihm zu danken, auch und trotz Krisen. Denn Gott meint es gut mit uns. Damit ihr das nicht vergesst, haben wir auch auf den Plätzen ein kleines Mitnehmsel ausgeteilt. Steht Danke drauf. Als Erinnerung, dass wir Gott danken für das, was er tut, für das, was er uns alles schenkt, dass wir ihm vertrauen dürfen. Nehmt das mit. Man kann das so nehmen und sich als Erinnerung aufheben. Man kann das auch jemandem weitergeben, dem man gerne Danke sagen möchte. Ihr dürft das gerne so verwenden, wie ihr das gerne möchtet.